Lässt sich die deutsche Justiz mehr von politischen statt von juristischen Erwägungen leiten? Der Fall des ehemaligen Bundestagsabgeordneten Axel Fischer, der die Feiertage im Gefängnis verbringen musste, lässt diesen Verdacht jedenfalls aufkommen. Worüber es genau geht, darüber spreche ich gleich mit dem Politologen und Buchautor Andreas Seidel. Er ist auch Präsident der Dynamischen Innovationspartei Deutschlands. Bleiben Sie dran. Guten Abend, Herr Seidel. Willkommen bei Deutsch und Deutlich. Ich habe Sie im Intro vorhin angekündigt als Buchautor. Jetzt habe ich gesehen, wie viele Bücher Sie geschrieben haben. Das ist ja ein Kompendium, eine halbe Bibliothek, muss man fast sagen. Und worum geht es in diesen Büchern alles?
Die Sachbuchreihe heißt Machtübergabe und die ist geschrieben wie ein Regierungsprogramm, also nur Lösungen für möglichst alle politische Probleme dieser Welt. Und der Roman beschreibt das halt eben anhand einer Protagonistin, die die ganzen Reformen erlebt.
Also ein Gesellschaftsbild, wenn man so will.
Das ist ein neues politisches System ist da dargestellt und Machtübergabe läuft ja so ab, dass man eben ein Regierungsprogramm hat. Und das wäre gut, wenn die Leute das eigentlich vorher schon kennen würden. Dann wissen sie, was auf sie zukommt und genau sowas ist da beschrieben. Deswegen alles sehr konkret, sehr ausführlich, dass man da ganz genau nachschauen kann. Und deswegen halt eben 21 Bände und insgesamt halt 1500 DIN A4 Seiten. Zusammenfassung gibt's eben auch, aber man soll eben ganz konkret wissen können, was da von sich geht.
In diesem Zusammenhang mit Ihren Studien als Politologe haben Sie sich natürlich auch mit der Justiz auseinandergesetzt. Ich meine, die Menschen geben sich Regeln, die Menschen brauchen Regeln. Jetzt ist die Frage, wer diese Regeln setzt, wer sie durchsetzt. Wir werden uns heute Abend über einen konkreten Fall unterhalten, der eigentlich jetzt trauriges Aufsehen erregt hat. Ein ehemaliger Abgeordneter der CDU, Bundestagsabgeordneter der CDU, Axel Fischer, musste die Feiertage im Gefängnis zubringen. Seine Familie wusste nicht, wie es um ihn steht. Er wusste nicht, wie es um seine Familie steht. Also eigentlich eine Horrorvorstellung für die meisten von uns. Was ist genau passiert? Können Sie uns da ins Bild setzen?
Also, so wie ich den Fall jetzt verfolgt habe, soll sich der Axel Fischer schuldig gemacht haben, der Bestechung und Geld angenommen haben. Und für dieses Geld soll er dann eben bestimmt abgestimmt haben für Aserbaidschan. Und da im Hintergrund hängt eben die sogenannte Kaviar-Diplomatie. Und ihm wird jetzt eben zur Last gelegt, dass er für Geld eben ein bestimmtes Abstimmungsverhalten an den Tag gelegt hätte und eben auch dafür geworben hätte. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte dahingehend nichts Besonderes feststellen, kann selber aus meiner Erfahrung sagen, als ehemaliger Lobbyist in Brüssel, dass sowas, was da passiert ist, gang und gäbe ist, die ganze Zeit passiert, dass die Leute eben Informationen austauschen. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, ist da ja kein Geld nachgewiesen worden, was er irgendwo bekommen hatte. Es wird von 20.000 Euro geredet, aber die wurden nirgendwo gefunden oder nirgendwo wurde gesagt, die wann bekommen hat, dass der Herr Fischer sie bekommen hat. Und das finde ich dann schon ziemlich arg an den Haaren herbeigezogen, dass Leute dann eben in Untersuchungshaft gesteckt werden. Und wenn 2021 dann Hausdurchsuchung kommt und 2025 schnell vor der Verjährung sagt man, oh, jetzt müssen wir aber nochmal irgendwie Hals über Kopf etwas tun, hätte man sagen können, also wenn es euch so wichtig war, hättet ihr wirklich schon mal vorher aktiv werden können. Und bitte, wenn, dann auch ordentliche Beweise vorlegen. Bestechung ist auf jeden Fall eine Sache, Korruption, die wollen wir alle nicht haben, aber wenn, dann muss sie auch stimmen. Was mir da eher vorkommt ist, anscheinend soll da jemand aus dem Weg geräumt werden mit irgendwelchen Mitteln. Und die finde ich etwas fadenscheinig, so wie diese auf.
Aber Sie haben jetzt gerade gesagt, das Verfahren hat angefangen schon vor längerer Zeit. Was haben Sie gesagt? 20 gab es eine Hausdurchsuchung und dann passiert eigentlich lange Zeit nichts mehr. Und jetzt plötzlich, man will eine Verjährung verhindern. Jetzt geht's los, dann ist es ja eigentlich mehr eine Imagepflege der Justiz und eigentlich nicht unbedingt wie soll ich sagen, eine politische Motivation, die dahinter steckt?
Also, dass man ihn überhaupt auswählt, dass, so wie man vorgeht, sehe ich eher als politisch motiviert. Denn wenn man keine stichhaltigen Beweise hat, wenn man jemanden nimmt und ihm es dann vorwirft, was man nicht beweisen kann, ihn dann in Untersuchungshaft steckt, obwohl, naja, Untersuchungshaft ist ja eher, wenn jemand fluchtgefährdet ist, wenn jemand in der Klinik ist, kann er nicht so gut flüchten. Und 2016 soll das passiert sein und jetzt könnte die Verjährung kommen und da geht man so vor. Sehe ich so, dass wenn die Leute direkt wählbar wären, die das da gerade tun, Richter, Staatsanwaltschaft, dann würden die viel genauer aufpassen, was sie da machen, weil das dann offensichtlich werden würde, wie sie vorgehen. Und deswegen würde ich sagen, nee, mir kommt das Ganze eher politisch motiviert vor, um jemanden hier einfach dahinzustellen als Sündenbock, um dann zu sagen, ja, wir haben ja diese Kaviar-Diplomatie damit abgeurteilt, wir haben uns darum gekümmert. Wenn man aber sieht, welche anderen Politiker auch noch darin verwickelt sind, und die werden irgendwie nicht angesprochen, dann kommt es mir ehrlich gesagt eher so vor, wie ein sogenanntes Bauernopfer. Jemand soll für etwas gerade stehen, was er nicht getan hat, um andere, die etwas getan haben, zu decken und dann zu sagen, okay, wir machen den Deckel drauf. Und
Bauernopfer ist möglicherweise ein wichtiges Stichwort. Jetzt aber gerade wenn wir sagen, es sei politisch motiviert, also politisch, also eine Partei kann ja nicht ein Interesse haben, dass einer rausgenommen wird und der andere nicht. Aber es gab natürlich Fälle, wo es in dem Sinn klar war, dass man, wo man wirklich sagen muss, also hier ging es politisch zu und her, welche Delikte zum Beispiel während Corona verfolgt wurden und welche nicht. Wir haben das Verfahren Ballweg gesehen, wir haben Richter Detmar gesehen, wir haben gegen Herrn Bakti gesehen und so weiter, wo man wirklich sagen muss, es wird problematisch. Dann natürlich auch die Schwachkopf-Affäre und so weiter. Also die deutsche Justiz, die sucht wirklich Arbeit. Jetzt ich sehe, welches politische Motiv könnte denn dahinter stecken? Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar.
Also am ehesten würde ich sagen, dass man innerhalb der Partei erstens die Leute auf Linie bringt. Denn sich hat nicht immer so abgestimmt, wie es zum Beispiel von der Fraktion vorgegeben werden sollte. Er hat viel eher gesagt, nein, ich bin meinem Gewissen verantwortlich und danach werde ich abstimmen. Nicht genau nach der Parteilinie. Und wenn, dann höre ich auf das, was die Bürger möchten, was sie mir sagen und so stimme ich ab. Und das ist dann in so einer Fraktionslinie nicht so gerne gesehen, denn die regieren gerne von oben nach unten durch. Und wenn es dann jemanden gibt, der sich da nicht linientreu verhält, dann räumt man den gerne mal aus dem Weg und statuiert an ihm ein Exempel, um zu zeigen, pass auf, wenn du nicht linientreu bist, wird das mit dir unter Umständen auch passieren. Diese zwei Sachen muss man sehen, hier als Wirkung zu haben.
Gut, jetzt das mit der Gewissensentscheidung des Abgeordneten kann ich nachvollziehen. Das ist, steht ja auch im deutschen Grundgesetz drin, dass die Abgeordneten nur im Gewissen verpflichtet sind. Andererseits hatten wir Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, die dann nicht gewählt wurde, bekanntermaßen. Die hat also in einer Fernsehsendung dann danach gesagt, das sei also eigentlich verfassungswidrig, dass man sie nicht gewählt hat, weil in so einem Fall stehe die Fraktionsdisziplin über allem. Sie sind es da wo offenbar anderer Meinung, ich persönlich auch, muss ich zugeben, aber diese Sache mit der Parteidisziplin oder eben mit dem Gewissen, das ist, glaube ich, das muss in einer Demokratie das höchste Maß sein, aber hier geht es ja darum, um den Vorwurf, Herr Fischer hätte im Sinne einer dritten Macht, also im Interesse Aserbaidschans abgestimmt. Das wäre natürlich nicht schön, dann wäre es eben nicht das Gewissen, dann wären es auch nicht die Wähler, sondern wären es eben die eine dritte Macht. Aber das muss natürlich erst bewiesen werden. Kann die Staatsanwaltschaft das beweisen?
Also so wie ich den Fall jetzt gesehen habe, kann sie das nicht beweisen. Sie legt also weder denjenigen vor, der ihn bestochen haben soll. Denn wir sehen jetzt, es geht ja da um den Paragraph 108e, der sagt, derjenige, der bestochen worden ist und derjenige, der bestochen hat, ne, die zwei werden bestraft. Und naja, er muss dann natürlich jemanden sagen, okay, derjenige hat bestochen, das weise ich nach, muss da Beweise vorlegen, wie das vor sich gegangen sein soll. Und derjenige, der bestochen worden ist, das muss auch irgendwie nachgewiesen werden, wie ist er bestochen worden? Ja, also ich weiß, wir haben in der Lobbyvertretung eben sowas wie den informellen Sektor, da sagen wir, alles klar, es wird Abendessen sowas gegeben. Also hier wirklich klar etwas nachweisen zu können. Geld, es soll ja hier Geld geflossen sein, naja, dann muss man ganz klar sagen, diese Summe können wir nachweisen, ist von dort nach dort geflossen. Sehe ich nicht, dass das irgendwie nachgewiesen werden kann als Beweis. Und deswegen liegt dieses Beweismittel nicht vor. Und dann wäre eben noch die Sache, man muss natürlich auch irgendetwas, eine Handlung, ja, mit diesem Geld dann bezwecken. Ja, was für eine Handlung ist denn passiert? Was hat dieser Mann denn getan? Also er hat abgestimmt, viele haben abgestimmt und viele haben auch wie er abgestimmt. Er war ja nicht der Einzige, der als Sonderling anders als alle anderen abgestimmt hat. Hat er nicht. Und das andere war, was hat er da getan? Er hat Berichte erstattet, die gemacht. Also das, was er getan hat, tun alle anderen Abgeordneten auch. Ja, sie gehen zu Lobbytreffen, sie gehen in Kommissionen, in Ausschüsse und erstatten Berichte und halten darüber Reden. Ja, und das hat er alles getan. Und da würde ich sagen, naja, wenn er jetzt sich mit irgendetwas hätte strafbar machen sollen, dann müssen es viele andere Parlamentarier auch. Aber sehe ich nicht, dass das ziert sein soll. Und das interessiert mich natürlich, weil ich mich dafür interessiere, welchen Status und welchen Zustand hat der demokratische Rechtsstaat in Deutschland heute 2026.
Der Herr Fischer denn einen entscheidenden Einfluss auf den letztlich gefällten Entscheid? Also kam es zum Beispiel auf seine Stimme an, hat er vielleicht sogar den Stichentscheid gegeben oder war er einfach einer unter vielen?
Da müssen wir jetzt erstmal wissen, was ist denn überhaupt entschieden worden? Ja? Und da was soll denn da entschieden werden? Also dort geht es erstmal darum, der Europarat guckt, wie ist die Sachlage, die Menschenrechtslage in verschiedenen Ländern, hier jetzt mal konkret Aserbaidschan. So, okay. Und was ist dann entschieden worden? Das ist ein Bericht. Man guckt sich eine Sachlage an. Da wird im Endeffekt gar nichts entschieden. Und der Europarat kann insofern gar nichts richtig entscheiden, denn er ist keine so durchgreifende Exekutive wie zum Beispiel der Deutsche Bundestag oder wie das Europäische Parlament, wo dann wirkliche Verordnungen und Richtlinien draus hervorgehen. Macht der Europarat so gar nicht. Also dahinter sehe ich das nicht, was es eigentlich bei Bestechung immer braucht. Ne? Dieses relevante Vorgehen, da muss irgendein Gesetz bei rumkommen oder irgendwas. Irgendjemand muss dann darunter wirklich zu leiden haben und durch die Bestechung kann er davon profitieren, weil er darunter dann nicht zu leiden hat. Und da sehe ich diesen Tatbestand schon mal nicht erfüllt und finde das deswegen auch spannend.
Aber wie ist es denn möglich, dass ich sage jetzt mal im gleichen Komplex, wir wissen, dass es nicht juristisch nicht das Gleiche ist, selbstverständlich. Aber wenn zum Beispiel eine Frau von der Leyen in der EU einfach sagen kann, ja, ich gebe meine Daten nicht raus, und wenn sie sagen, sie müsste die Daten rausgeben, sagt sie, ja, ich habe das Handy verloren oder ich habe es vernichtet oder man kann es nicht mehr rückfinden oder ich habe das Handy ausgetauscht, und sie kommt damit durch. Und zwar in einem Fall, wo es nicht um ein paar tausend Euro geht, sondern um Milliardenbeträge. Und da, das nimmt man einfach mit Achselzucken hin, da stimmt doch etwas nicht. Und da geht doch das Gerechtigkeitsempfinden von weiten Teilen der Bevölkerung geht doch da kaputt. Man glaubt doch diese Justiz dann nicht mehr.
Ja, in der Tat. Und genau das, würde ich aber sagen, ist dahingehend gewollt, dass man dann den Leuten zeigt, schaut, mit dem einen können wir so verfahren und mit dem anderen verfahren wir so. Wir können es also machen, wie wir wollen. Und da die Entscheidungsträger und die Politiker zu disziplinieren durch so etwas, das ist eben der eine Punkt. Und das andere, den Bürgern damit zu zeigen, also ihr seid uns schon schutzlos ausgeliefert, ja? Und was könnt ihr denn gegen uns machen? Und diese Machtlosigkeit und Hilflosigkeit von den Bürgern und von den Politikern selbst, die sich wirklich nach Treu und Glauben, ich bin ein sehr großer Fan von der Schweizer Verfassung dahingehend, dort verhalten, dass man dann sieht, nein, damit kommt ihr bei uns nicht weiter, kommt ihr nicht durch. Und das wäre das Wichtigste, dass die Menschen da wirklich hinschauen, auf Verhandlungen hingehen und dort eben den einzigen Druck aufbauen, den sie aufbauen können, nämlich Präsenz zeigen, Gesicht zeigen, Mund aufmachen, hingehen und dann sagen, nein, so lassen wir euch damit nicht durchkommen. Ansonsten habt ihr hier Massen auf den Straßen. Denn was anderes hat man als Bürger keine große andere Handhabe in diesem System.
Dann ist es eine Machtdemonstration. Und die Staatsanwälte, die sind ja weisungsgebunden. Das wird jetzt allerdings auch hinterfragt. Wie beurteilen Sie das? Ist das gescheit, wenn man die einfach ganz machen lässt? Oder ich meine, irgendwie müssen die auch zu ihren Posten kommen. Sie wissen natürlich schon, wem sie gehorchen müssen.
Also ich würde sagen, wenn wir die Unabhängigkeit der Justiz haben wollen und wirkliche Gewaltenteilung, Exekutive, Legislative, Judikative, dann kann ich nicht eine Exekutive machen und die Justizministerium nennen und dann auch gleichzeitig eine Judikative, die dann von dieser Exekutive abhängig ist. Das ist für mich keine geteilte Gewalt, Punkt eins. Punkt zwei ist, dass diese jegliche staatliche Gewalt wirklich vom Volk auch kontrolliert werden können muss, also demokratische Kontrolle, sprich Wählbarkeit oder Abwählbarkeit der Richter, dann außerdem Schöffen drin sitzen, ganz normale Bürger. Und dann eben, wenn es jetzt um Politiker geht, die im Amt solche Verfehlungen gemacht haben sollen, dann muss es eher ein öffentlicher Untersuchungsausschuss sein, der dann guckt, wie kann sowas in Zukunft vermieden werden und wie sollte derjenige dann bestraft werden. Aber dann müssen die Bürger da schon dran teilnehmen können. Es muss öffentlich sein, sodass ganz genau geguckt werden kann, wie verhalten sich die jeweiligen Akteure, also Staatsanwaltschaft, Richter, diese Gerichtsbarkeit. Das ist ja das alles, was ich hier in dem Band Justiz der Sachbuchreihe Machtübergabe reingeschrieben habe, dass man das damit verhindern könnte.
Die Öffentlichkeit ist ganz bestimmt ein wichtiger Faktor für eine funktionierende Justiz, das ist klar. Aber dieses Verfahren ist öffentlich, aber noch ein anderer Grundsatz, der mich sehr interessiert. Es wird ja im Moment auch gerade wieder sehr das Völkerrecht in Anspruch genommen. Jeder, der etwas auf sich hält, muss das Völkerrecht zitieren. Dort steht ja zum Beispiel auch im Europa, der Europäischen Menschenrechtskonvention steht ja drin, das Beschleunigungsgebot zum Beispiel, dass solche Verfahren möglichst zügig durchgeführt werden sollen. Aber ich habe den Eindruck, dieses Gebot, das ist also, das machen sie also wirklich nach Lust und Laune. Und man sieht also kaum je, dass sie sich wirklich auch bemühen, zügig ihre Arbeit zu erledigen, sondern eben, wenn da irgendwann eine Verjährungsfrist droht, dann bewegen sie sich etwas und gehen dann einfach über Leichen. Das ist doch nicht in Ordnung, so wie die vorgehen.
Es ist nicht in Ordnung, so wie die vorgehen, denn sie gehen in ihrer Vorgehensweise sehr genau und sehr gründlich vor. Denn es müssen Sie sich mal vorstellen, was passiert, wenn man über 10 Jahre diesem Druck ausgesetzt ist, wie einem das mürbe macht und zersetzt. Wenn man die ganze Zeit damit leben muss, komme ich jetzt ins Gefängnis, komme ich nicht. Das ist viel schlimmer. Diese Bestrafung auf diese Art und Weise, Verfahren so in die Länge zu ziehen, die ist ja viel schlimmer. Und das ist eine ganz andere Taktik, die da gefahren wird. Nämlich eben diesen Menschen so lange der Familiendruck aufzubauen, ihm und das Ganze so in die Länge zu ziehen, dann unter Umständen mehrere Instanzen und so weiter. Das ist eine ganz andere Sache, anstatt dass man sagen würde, wenn es uns wirklich darum geht, hier Gerechtigkeit walten zu lassen, dann wäre es eben so, dass man dort schnell aburteilt, ja, und schnell die Verhandlung macht. Aber ich sehe es eher so, dass das hier wirklich gemacht wird, um hier einen Menschen mürbe zu machen, um allen anderen zu zeigen, die sich ähnlich wie er verhalten, pass mal auf, ansonsten setzen wir euch unter den gleichen Druck.
Also die Außenwirkung eines solchen Verfahrens darf man gewiss nicht unterschätzen. Es hat ja eigentlich, ich würde es mal so behaupten, unter Frau Merkel angefangen, damals dieses Verfahren gegen den Herrn Zumwinkel, als sie den in Herrgottsfrüh am Morgen abführen ließ, da so der Bademantel-Groove, vor versammelter Presse, also eigentlich in maoistischer Doktrin, bestrafe einen, erziehe 100. Also diese Außenwirkung kann durchaus gewollt sein. Wenn sie das ist, dann ist das aber das Handeln eines Unrechtsstaates. Das geht einfach nicht. Ein Staat darf nicht so strafen. Ein Staat hat ein Instrumentarium, das ihm zur Verfügung stellt. dass an eine bestimmte Handlung eine bestimmte Strafe knüpft, aber damit hat es sich dann dieses öffentliche Zuschaustellen, da kommen wir wieder auf mittelalterliche Verhältnisse zu, und also sie haben jetzt eigentlich ausgeführt, dass sie glauben, dass das willentlich so gehandhabt wird, aber das wäre ein unglaublich schwerwiegender Vorwurf.
Also ich muss sagen, ich kann mir das nicht anders erklären, dass es so läuft. Es wird zwar gesagt, ja, wir sind überlastet, die Justiz ist überlastet, aber da muss ich sagen, naja, anscheinend ist ja Geld für andere Dinge da und dann für diese Dinge auf einmal nicht, wo man das eben dann verhindern könnte. Deswegen sag ich, nein, wir brauchen da wirklich andere Gesetze und andere Vorgehensweisen. Und die sind so umfassend, sonst hätte ich mir die Arbeit nicht gemacht, so viele Bücher zu schreiben, denn der Fehler liegt vor allem im System. Und da brauchen wir ein gutes Neues. Und deswegen habe ich mir die Arbeit gemacht, um dass sowas nicht mehr passieren kann. Ich kann jetzt nicht genau hinter die Kulissen gucken und kann sagen, der und der hat hier exakt diesen und diesen Vorteil davon und zieht es deswegen durch. Das möchte ich auch gar nicht, denn mir ist einfach nur wichtig, dass es in Zukunft nicht mehr passiert. Aber ich gucke mir natürlich gerne solche Fälle ganz genau an, die dann zeigen, wie das System aktuell vorgeht, um auch ein bisschen zu wissen, was kann einem blühen.
Wenn Sie von einem System sprechen und Sie sind ja für mehr direkte Demokratie, wenn ich das richtig verstanden habe, Demokratie zeichnet sich ja dadurch aus, dass nach einer gewissen Zeit halt eben mal wieder die anderen an der Reihe sind. Also es wechselt immer. Und das verpflichtet doch eigentlich die einzelnen Parteien, also ich sage jetzt Parteien im Sinn von Mächten, von Kräften politischen, sich zur Zurückhaltung. Weil jeder weiß, wenn ich es übertreibe, wenn dann der andere wieder am Ruder ist, kann er mir eins aufs Dach geben. Das heißt, die Demokratie mittet ein und schneidet die Extreme ab. Aber offenbar funktioniert ja genau dieser Mechanismus in der Demokratie jetzt nicht mehr. Also wenn die plötzlich einfach machen, was sie wollen und offenbar gar nicht mehr damit rechnen, dass irgendwann mal auch die andere Seite ans Ruder kommt, dann ist das System futsch. Also zum Beispiel die Brandmauer ist natürlich ein Mechanismus, der verhindern soll, dass eben mal die anderen ans Ruder kommen.
Bestes Beispiel. Und in Deutschland haben wir eben eine Konkurrenzdemokratie, Regierung und Opposition. Und Regierung kann dann immer versuchen, so weit wie möglich Opposition zu unterdrücken. Die Schweiz hat dort die Konsensdemokratie, dass eben alle Parteien, die im Nationalrat sitzen, auch Teil der Regierung im Bundesrat sind. Und da wird eben grundsätzlich verhindert, dass...
Zum Glück nicht ganz alle. Zum Glück nicht ganz alle. Nur die großen vier, aber... Sie haben schon recht, ja.
Die Zauberformel, ne? Soweit dazu. Aber es ist exakt, wirklich, das beobachten wir immer wieder bei Konkurrenzdemokratien. Am stärksten natürlich USA, Frankreich zum Beispiel, präsidentiell, aber auch eben die parlamentarische Demokratie von Deutschland. Da arbeitet die Regierung immer daran, möglichst die Opposition so klein zu halten, dass sie ihr nicht gefährlich werden kann. Und wenn jetzt aus der Regierungsreihe jemand auch gefährlich wird, wie es Axel Fischer jetzt getan hat, dann ist es wirklich so, dass wir sehen, aha, hier wird eben auch mit der Opposition, in der eigenen Regierungsfraktion kann es auch zur Opposition kommen und die ähnlich zu disziplinieren, dass sie der Regierung nicht gefährlich werden kann und die Regierung eben machen kann, was sie möchte, was ich nicht sonderlich demokratisch finde. Das ist eben der Hintergrund, der in Konkurrenzdemokratien viel stärker spielt. Und da liegt der Fehler im System, ganz genauer gesagt in der Verfassung und da in der staatlichen Organisation der politischen Strukturen und Prozesse, die da in der Schweiz, finde ich, noch nicht perfekt sind, aber schon mal besser als in Deutschland zum Beispiel.
Ist Axel Fischer denn der Regierungsmacht gefährlich geworden? Ich meine jetzt konkret. Ich meine, jede Regierungspartei muss doch auch froh sein, wenn sie ein paar... Ich sage jetzt, dass er freche Kerls da in den Reihen hat, die einfach mal etwa aufmüpfig sind. Das muss doch eine Partei ertragen.
Nicht. Nein. Weil das ist im Endeffekt so ein stark hierarchisches System, dass jegliche Abweichler als Gefahr sieht. Und das muss ich sagen, da liegt der Fehler im Parteiensystem, dass so viel mit Ellenbogen gearbeitet werden muss, dass man sagt, ich will jeglichen, der abweicht, wirklich kaltstellen, ausstellen. Das sehen wir doch am besten jetzt bei Friedrich Merz. Wie lange wollte er und wie lange konnte ihn Angela Merkel dermaßen einhalten, weg von der Macht halten? Und dann kommt er rein und dreht das um. Also das ist ungesund in einem politischen System, dass es eben diese Schwankungen nicht geben kann. Deswegen sage ich halt, eine dynamische Mediendemokratie entwickelt, wo das Ganze dynamische Prozesse nehmen kann, dass die Leute eben wirklich mehr entscheiden können, wie direkt greifen sie durch, damit man dann eben sich nicht verselbstständigen kann. Ja, dass man nicht sagen kann, ich bin jetzt an der Regierung, jetzt kann ich 4, 5 Jahre durchregieren, wie ich einfach möchte, und die Bürger haben keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Denn wenn wir jetzt mal sehen würden, stellen Sie jetzt mal vor, in diesem Verfahren könnte dann auf einmal der Justizminister abgewählt werden, weil er sich ein Abwahlquorum sammelt, die Leute stimmen dafür ab, wir wollen den abwählen, er macht gerade Mist. Der Richter lässt das Verfahren so laufen, so geht das nicht, den Richter werden wir abwählen. Dann würden die Leute an ganz andere Mächte, nämlich die vom Volk gebunden sein, und dann würde es anders laufen.
Aber das ist natürlich auch gefährlich. Also ich meine, ein Richter muss ja in der Lage sein, auch unangenehme Entscheide treffen zu können. Wenn der natürlich ständig das Damoklesschwert der Abwahl im Nacken spürt, kann er ja auch keine gescheiten Urteile mehr fällen.
Er muss also gescheite Urteile fällen. Im Namen des Volkes. Wenn ich sage, ja, im Namen des Volkes ergeht etwas, dann würde ich nur sagen, naja, dann muss das Volk auch mal seinen Namen nennen dürfen. Ja, und das darf es die ganze Zeit nicht.
Vielleicht, das wäre vielleicht ein Punkt, den man da in Deutschland, der Schweiz nachmachen sollte. Also bei uns ergehen die Urteile nicht im Namen des Volkes. Das ist auch so, das tönt ja auch immer so pathetisch und so, und dann kommen da die schlimmsten Dinge raus. Im Namen des Volkes wird das Volk entmachtet und hat nichts zu sagen. Also das ist dann also schon wieder eine andere Sache, wenn da die Kompetenzen alle nach Brüssel abdelegiert werden im Namen des Volkes, oder jetzt heißt es plötzlich, sei im Namen des Volkes der Klimaschutz das höchste Rechtsgut, das es überhaupt zu verteidigen gilt. Das wäre dann also sehr fraglich, ob so etwas überhaupt standhält in einer Demokratie. Die richterliche Unabhängigkeit muss uns natürlich schon auch etwas wert sein. Also ich warne davor, damit leichtfertig umzugehen. Aber jetzt nochmal zurück.
Ich würde die Gegenfrage stellen, sagen, sind Sie jetzt unabhängig? Würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass Sie jetzt aktuell unabhängig sind. Aber gut, gehen wir mal zurück zum Fall.
Ja. Also wir können da gerne mal uns darüber unterhalten. Wir haben in der Schweiz ja auch die politische Richterwahl. In Amerika haben wir die lebenslange Amtsdauer. Ist auch nicht so schlecht, was die Unabhängigkeit angeht. Die Frage ist, ob ein Präsident das sich da seine Amtszeit perpetuieren kann, ob das richtig ist, das ist dann wieder was anderes. Eigentlich sollte das eben gar kein großes Politikum sein. Man sollte dieses Vertrauen in die Richter ja haben. Und wenn man da anfangen muss, Einzelfälle da aufzulisten und gegeneinander aufzurechnen, dann wird es eben dann rasch sehr heikel im Verfahren. Aber jetzt nochmal zurück, wie wird es das da weitergehen für Herrn Fischer? Ich meine, wann kommt er wieder raus? Wann trifft er seine Familie, seine Frau wieder? Das ist ja für alle eine ganz schlimme Situation, fast unmenschlich. Der Mann ist krank, gesundheitlich angeschlagen, und die gehen so mit ihm um. Wenn man sieht, wie die deutsche Justiz sonst sehr entgegenkommend ist gegen jeden Kinderschänder, aber hier zeigen sie sich mit der ganzen Härte.
Ich denke mal, das wird auch davon ausgehen, wie stark die Öffentlichkeit sich einschaltet bei einem Vertreter der Öffentlichkeit, der auch von ihnen gewählt wurde, da dann jetzt eben sich einzuschalten. Denn das ist immer der springende Punkt. Wie stark sind die Wähler dann letzten Endes bereit, Gesicht zu zeigen und zu sagen, diesem Volksvertreter werden wir in dieser Zeit dann auch beistehen. Denn ansonsten sehen die Machtverhältnisse einfach so aus, dass die Leute, die Macht haben, sagen, ja, wir sehen, dass wir damit durchkommen und dann wird die Daumenschrauben noch enger angezogen. Also dann, das sind alles auch natürlich Tests, wie weit können wir gehen? Und wenn sie damit durchkommen, dann wird es für uns alle noch schlimmer werden. Und wenn sie damit nicht durchkommen, anständige Beweise vorlegen müssen, das in einem anständigen Zeitrahmen Verfahren auch zu Ende bringen und Leute, die in der Klinik sind, nicht sagen, ja, wegen Fluchtgefahr oder sonst wegen Vereitelung dieser Zeitdauer, die Leute in Untersuchungshaft zu nehmen. Das sind alles Vorgänge, wo ich sage, okay, wir müssen da gucken, in welchem Zustand ist unser Rechtsstaat. Zu wünschen wäre, dass eben gesagt, dass der Richter wirklich sagt, alles klar, wir sehen die Beweise als nicht stichhaltig an und deswegen ist der Freispruch jetzt am 9.1. da und der Mann kommt aus der Untersuchungshaft raus, wird dennoch entschädigt, weil was soll das, dass er überhaupt reingekommen ist. Und das andere, dann wird wirklich gesagt, also in Zukunft Sachen schneller durchziehen und nicht eben die Menschen und Familien in so einen Jahre, teilweise eben jahrzehntelangen Druck auszusetzen, nur weil man sagt, ja, unser Gerücht
Also,
ist.
und Sie sagen ja, also eigentlich einen handfesten Beweis für das, was die Staatsanwaltschaft behauptet, kann sie nicht erbringen. Das eine. Und das andere, was wir, glaube ich, jetzt zum Schluss noch festhalten können, das Wichtigste, um eine politische Justiz zu verhindern, ist einmal mehr das gute alte Prinzip von Checks and Balances. Damit liegt einiges im Argen. Es braucht die Kontrolle durch die Öffentlichkeit, durch die Medien, durch die Parlamente, auch durch die Regierung. Also die Staatsgewalten sollen miteinander streiten. Das ist ein gutes Zeichen, wenn sie streiten. Das dient der Sache. Und ich freue mich, Seitel, wenn wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit wieder mal da miteinander zusammen über Ihre Bücher diskutieren können. Da haben ja noch einiges vorgenommen. Für heute jedenfalls wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Abend und bis bald. Alles Gute.
Dankeschön, Herr Zanetti. Danke, dass ich da sein durfte. Und ja, genau, gerne mehr auf seidel.de oder auf meinen Social Media Kanälen, Politportal. Alles klar. Dankeschön.